Gut, wir haben jetzt eine sehr interessante und sehr gute Einleitung gehört. Wir wissen, das Lymphsystem ist ein großes, komplexes System, wo die Bildgebung sicherlich einen Teil dazu beitragen kann. Es ist ein großes Problem, das in der Radiologie eigentlich nicht wirklich erfasst wird. Und ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, wo wir zusammensetzen können und sagen, zwischen physikalischer Medizin, Lymphologen und Radiologen, dass wir einen Konsensus finden. Das Lymphödem ist ubiquitär, ist bei jeder Erkrankung, die chronisch ist, aber auch akut, ist immer vorhanden. Wir befunden es ein bisschen zu wenig, in meiner Achtung. Ist auch wichtig, dass die Bildgebung unterscheiden kann, ein akutes oder chronisches Lymphödem. Und da möchte ich ein paar Bilder zeigen. Wir kennen diese Stadien. Beim Stadium 0, wo ein Lymphödem suspiziert wird, werden wir mit Ultraschall und mit der Bildgebung sehr wenig sehen. Beim Stadium 1 kann die Bildgebung sicher was dazu beitragen, denn wir können diese extrazelluläre, interstitielle Flüssigkeitsansammlung relativ gut erkennen, vor allem mit Magnetresonanz, gut mit dem Ultraschall, relativ mäßig mit der CT, und die Röntgenuntersuchung ist relativ schlecht eigentlich in der Diagnostik von Stadium 1. In den Stadium 2 und Stadium 3 gibt es natürlich typische Hinweise für diese massive Verdickung der subkutanen Anteile. Das werden wir dann später sehen. Wir kennen diese Stadieneinteilung, also das möchte ich jetzt überspringen. Es gibt eine Unmenge an Syndromen, die mit kongenitalen und hereditären Prozessen einherlaufen. Was können wir mit der Bildgebung machen, vor allem beim Sekundären? Das ist eigentlich unser tägliches Brot der Radiologie. Wir können sicher mal erkennen, wie schauen die Lymphknoten aus. Wir können schauen, nach einer Lymphknotendissektion, sind die Lymphknoten aufgebläht, sind sie verstopft. Wir können sicherlich auch nach Bestrahlungen erkennen, ob eine Beteiligung der Lymphknoten dabei ist. Wir können Entzündungen erkennen. Parasitäre Entzündung natürlich nicht, das ist eine klinische Diagnose, aber unser großes Werk ist die Expansivprozesse, das heißt die Bildgebung der Raumforderungen, die in der Nähe der Lymphgefäße laufen. Wir können die Venenproblematik sehr gut darstellen und natürlich auch posttraumatische Veränderungen. Ein Beispiel, was wir schon gehört haben, das Mammakarzinom ist relativ häufig. Wir haben sicherlich mindestens 6.000 Patienten in Österreich, die durch das Lymphödem in ihrer Lebensqualität stark eingeengt sind. Und wir müssen auch die Bildgebung dahin zielgerecht führen, dass wir diese Begleitlymphödeme auch beschreiben. Es wird viel zu wenig in die Bildgebung hineingebaut. Und ich glaube, man sollte es auch auf der Zuweisung dazu schreiben, wie groß und wie ausgeprägt ist das Lymphödem. Wenn wir jetzt von der Bildgebung reden, Röntgen ist eine mäßig gute Bildgebungssonographie ist sicher ideal, vor allem wenn man gute, hochauflösende Geräte hat. Die Computertomographie mäßig bis gut, sehr unspezifisch. Magnetresonanz ideal, denn sie gibt uns ein wunderbares Panorama über die Ausdehnung des Lymphödems. Das kann die Sonographie sicher nicht machen. Wenn wir dann weitergehen, ideale, wenn wir die Lymphgefäße selber anschauen wollen, ist die Lymphografie sicher eine der besten und interessantesten Methoden, die wir jetzt haben, um Lymphgefäße gut darzustellen. Es hat früher die Lymphografie gegeben, die ist beim Aussterben, denn es gibt sehr wenige Kollegen, die Lymphgefäße präparieren und infiltrieren. Es gibt die sogenannte Lymphoszintigraphie, auch die ist nur sehr limitiert zu erreichen und nur in spezialisierten Zentren zu erreichen, aber hat natürlich ihre Aussagekraft bezüglich des Stadiums und der Ausbreitung der Lymphproblematik. Das sind damals noch so alte Bilder, also man hat Patentblau gespritzt interdigital und hat dann solche relativ schöne Bilder darstellen können über die Lymphgefäße und die Lymphstationen. Aber die Ursache und die Problematik ist eigentlich mit dieser Darstellung relativ schlecht gewesen. Das heißt, also man hat es eigentlich mehr oder weniger jetzt mittlerweile verlassen. Die Lymphoszintigraphie, wie gesagt, in guten Zentren mit verschiedenen markierten Substanzen ist eine sehr gute Methode. Allerdings, wir brauchen wirklich spezialisierte Zentren dafür. Hier ein Beispiel eines normalen. Ein normalen Status, hier wurde interdigital das TC gespritzt und hier ein Beispiel für diese Ödembildung distal, und das ist das klassische Bild eines distalen Lymphödems mit schlecht ableitenden Lymphgefäßen im Sinne eines eines größeren Schadens proximal. Die MRT ist derzeit sicherlich für die Ausdehnung eines Lymphödems die ideale Methode, denn sie kann uns sowohl am Arm, an der Hand, am Oberschenkel und so weiter das gesamte anatomische Panorama darstellen. Hier ein Beispiel einer juvenilen hereditären Lymphproblem eines jungen Mädchens mit 15 Jahren. Wir sehen, die Patientin wurde auf Tenovaginitis behandelt, wurde auch mehrmals operiert. Man hat versucht, diese Schwellung zu entfernen. Und am Ende war eigentlich die MRT, die Diagnostik zu zeigen, dass eigentlich das ganze subkutane Fettgewebe, auch die Kutis, durchsetzt sind von Flüssigkeitsansammlung interstitiell, und das ist dann ein hereditäres Lymphödem. Die ganze Muskulatur ist eigentlich nicht beteiligt, das ist primär ein subkutanes hereditäres Lymphödem. Ein großes Problem, das den Orthopäden beizubringen, dass diese Pathologien auch existieren. Was kann die MRT noch? Das gehört nach hinten. Sie kann natürlich lokale Prozesse relativ gut darstellen. Natürlich für eine Schwellung am Unterschenkel muss man nicht unbedingt eine MR machen. Es reicht auch, wenn man eine gute Ultraschalluntersuchung hat. Hier noch ein Beispiel, wie dieses subkutane Ödem in die ganzen Finger von diesem Mädchen hineinreicht, aber nicht die Muskulatur reicht. Also eindeutiges hereditäres Problem. Hat 5 Jahre gebraucht, um die endgültige Diagnose zu machen. Das ist sehr enttäuschend gewesen für die Patienten. Was derzeit sicherlich ein State of the Art ist für die Darstellung der Lymphgefäße, die man ja auch manchmal sehen muss, ist zum Beispiel die kontrastmittelunterstützte 3D-MRT. Man kann hier diese dilatierten Lymphgefäße darstellen. Das macht man, man initiiert interdigital 1-2 eine gewisse Menge an Kontrastmittel, und nach 20 Minuten macht man diese MRTs in T2-Sequenzen, und man kann sehr gut die Venenstrukturen von den Lymphgefäßen unterscheiden. Und ich glaube, das ist sicherlich, wenn man eine Fragestellung hat bezüglich der Lymphgefäßstruktur und der Pathologie, kann man eben diese erweiterten Lymphgefäße sehr, sehr gut darstellen. Hier eine massive Rückstau in das gesamte Lymphgefäßsystem des Oberschenkels. Hier als Vergleich die Venenstrukturen des gesunden Beines. Man kann die Venen immer sehr gut darstellen. Das sind die leicht erweiterten Venen. Aber dieses ganze Lymphgefäßsystem, massiv dilatiert, Kalibersprünge, als Hinweis, dass proximal ein Abflusshindernis vorhanden ist. Die Sonographie ist, glaube ich, von mir aus gesehen die Basisuntersuchung, die wir brauchen, wenn wir eine Schwellung haben, weil es relativ schnell zu machen ist, vor allem mit den neuen auflösenden Geräten. Wir können diese Lymphflüssigkeit relativ gut darstellen. Wir können natürlich, also bis jetzt, die Lymphgefäße nicht darstellen. Ich denke, das könnte in der Zukunft möglich sein. Ich werde auch später ein Beispiel bringen, aber wir können sehr gut die Lymphknotenpathologien darstellen. Ich glaube, die Ultraschall in der Hochauflösung ist besser als die MRT und die CT sowieso. Das heißt, wir können Mikrometastasen von 3-4 mm zum Beispiel in Lymphknoten erkennen, und das hat für die Diagnostik eine große Relevanz. Die Differentialdiagnose des sekundären Lymphödems, die Venenproblematik, ich glaube, wir hören es auch später, ist enorm wichtig. Wir können den Venenstatus, die Insuffizienz der Klappen sehr gut darstellen, und wir können auch die ganzen Differentialdiagnosen mit abklären. Und mit der Bildgebung, Ultraschall, vor allem in der Leiste, ist jeder Tumor relativ gut zu erkennen. Ein bisschen problematischer wird es natürlich im kleinen Becken, der Prostata in einer Erfahrenen, aber da haben wir dann natürlich CT und MRT, um weiterzuhelfen. Das ist das typische Beispiel eines Lymphödems. Wir sehen diese Flüssigkeitsansammlung zwischen den Septen, die sich in den Septen zwischen den Fettgeweben sich anreichert. Man sieht auch, dass die Subkutis und die Kutis deutlich verdicken. Hier ein Beispiel einer Sonographie, wie das Ganze ausschaut. Wir sehen diese schwarzen Strukturen, die zum Teil ineinander gehen wie ein Netz. Und bei dieser Patientin war auch interessant, die hat ein chronisches Lymphödem mit massiven Schmerzen, und wir sehen, dass diese Lymphflüssigkeit sich nicht nur subkutan ausgebreitet hat, sondern sogar auch subkutan, und das sind sogar aufgetriebene Nerven, also Peroneus superficialis, der durch diese Flüssigkeitsansammlung zusätzlich dicker wurde und ein ausgeprägtes Peroneus superficialis Syndrom ausgelöst hat, aufgrund einer chronischen Lymphstaus am Unterschenkel. Die Patientin konnte den Vorfuß nicht mehr richtig berühren, sie konnte ihre Schuhe nicht so zusammenbinden, weil nicht nur aufgrund des Spannungsgefühls, sondern aufgrund der neuropathischen Komponente. Und das kann man auch hier sehr gut darstellen. Hier ein Beispiel eines lokalen Prozesses, einer fokalen Zellulitis beziehungsweise eines lokalen Lymphödems. Wir sehen, dass eigentlich die normalen Struktur, die Septen hier normal sind, aber in diesem Bereich hier sehen wir nur in diesem Areal diese Flüssigkeitsansammlung entlang dieser Septen, denn die Flüssigkeit lagert sich entlang dieser Septen an, die werden nicht mehr weiß, sondern die werden dann dunkel, weil eben die Flüssigkeit sich in diesen Arealen absetzt. Das ist eine lokale Zellulitis mit einem begleitenden fokalen Lymphödem. Das ist ein Bild, das sehr wichtig ist, um euch zu vermitteln, dass der Ultraschall nicht nur kleine Bilder machen kann, sondern ein sogenanntes Panorama. Wir sehen hier, das ist ein Unterschenkel über ca. 20 cm. Das sind normale subkutane Fettanteile und wir sehen hier, dass dieses ganze Areal subkutan schneeweißer erscheint, aufgrund einer fokalen Verdickung des lokalen Fettgewebes mit diesen Streifen als Zeichen eines lokalen Lymphödems. Aber es ist nicht ein normales Lymphödem, sondern das normale subkutane Fettgewebe hat wahrscheinlich in dieser Box maximal 1 bis 2 Gefäße. Wir sehen hier mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gefäße. Also das ist sicherlich keine normale Durchblutung der Subkutis, sondern sicher ein Erysipel. Das heißt, die farbkodierte Dopplersonographie kann es relativ schnell differenzieren zwischen einem normalen Lymphödem und einem Erysipel mit assoziierten Lymphödem. Man muss natürlich schauen, dass man die ganzen Settings des Geräts sehr gut setzt, dass man hier zum Beispiel als Hinweis, diese Geschwindigkeiten sind nicht sehr hoch, sondern extremst nieder bei 5 cm pro Sekunde. Und damit kann man auch diese kleinen, vorwiegend 5 bis 10 cm schnellen Geschwindigkeiten erkennen. Also das ist ein Erysipel mit der begleiteten lokalen Lymphödem. Hier ein Beispiel eines massiven Lymphödems am Oberschenkel. Eine Patientin, die hatte eine OP von einem Bypass und das Bein wurde immer dicker und dicker. Und es war dann die Frage, was ist die Problematik? Und wir sehen hier diesen archaischen Fisch eigentlich. Man sieht hier diesen Kopf, die Flossen. Ja. Das war eine chronische Fistel aufgrund einer infizierten Nahtstruktur. Und das ganze subkutane Fettgewebe ist natürlich schneeweiß. Und das war natürlich eine Indikation für eine Revision, um diese Fistel zu entfernen. Es waren dann infizierte Nähte im Bereich der Gefäßloge. Wenn wir dieses dicke Bein haben, ich denke, dass die Sonographie die Methode der Wahl ist, um diese Schwellungen relativ schnell abzuklären. Eine der häufigsten Ursachen für eine Beinschwellung, wissen wir, ist eine Ruptur des Musculus gastrocnemius medialis, und so schaut es, der normale Muskel schaut so aus, das ist die mediale Gastrocnemius-Muskulatur, das ist der Soleus, und dieser Zwickel ist der typische Übergang für die Achillessehne. Wir sehen hier, dass der Muskel eingerissen ist, die Fasern ziehen sich zurück, es kommt zu einer Einblutung, und wir sehen hier, dass entlang der Faszie zwischen Gastrocnemius und Soleus eine Hämatombildung ist, die muss ja irgendwo hin, das heißt, es ist ja extra. Dieses Hämatom sinkt dann ab und rutscht dann hinunter nach distal und die Patienten bekommen dann eine Schwellung am medialen Malleolus. Manchmal wissen sie gar nicht, dass sie einen Muskelriss haben, haben aber starke Schmerzen. Natürlich ist es nicht alles Lymphödem, sondern es ist sicher ein Teil der Blutprodukte, die wir erkennen können. Aber das ist eine Blickdiagnose, da braucht man 5 Sekunden dafür. Differentialdiagnose ist ein Patient mit einer massiven Schwellung und Sie sehen hier Flüssigkeit subkutan entlang des Gastrocnemius, aber der Muskel selber erscheint komplett normal. Der Patient sitzt vor Ihnen, hat massive Schmerzen und man fragt ihn, was haben Sie für Grunderkrankung? Er sagt, Hämophilie. In diesem Moment ist natürlich klar, das ist auch kein normales Lymphödem, sondern es ist ein ein Hämatrus vom Kniegelenk, das entlang der Faszie des Gastrocnemius hinuntergeronnen ist. Und natürlich hat er massive Schmerzen, denn die ganze Muskelloge von diesem Gastrocnemius wird durch dieses Blut perfundiert und das Ganze wird dann hinausgepresst. Und natürlich bekommt es ein Begleitlymphödem. Ein Beispiel, eine große Schwellung mit einer starken Schwellung am Malleolus medialis. Das hier ist das Kniegelenk und das hier ist der Malleolus. Das sind ca. 35 cm, was meinen Sie, was das ist? Das ist eine zystische Raumforderung. Und, bitte? Eine riesige Bäckerzyste. Genau, die sucht sich den Weg entlang der Faszien vom Gastrocnemius und die ist 35 cm lang. Natürlich muss diese Flüssigkeit irgendwo hin, die sickert dann hinaus und der bekommt dann eine massive Schwellung am Malleolus medialis. Das hier ist noch problematischer, das ist eine starke schmerzhafte Struktur, wiederum an derselben Stelle, aber dürfen wir den Kollegen fragen, weil der ist ja sehr gut. Was meinen Sie, wenn Sie sowas sehen? Ist wieder eine Bäckerzyste, aber hier haben wir deutliches Lymphödem. Das ist ein Kniegelenk, genau. Ja. Das ist eine sogenannte torchierte Bäckerzyste. Jede Bäckerzyste möchte einen Weg finden und sie geht immer den Weg zum Veniner Widerstand. Das heißt, es gibt eine Faszienlücke und da schlüpft die Bäckerzyste raus und fängt sich an, hinein zu pumpen. Und dieser Pumpmechanismus fängt an, sich zu drehen. Und hier dreht sich die Bäckerzyste und dann passiert sowas. Die Bäckerzyste ab einem gewissen Zeitpunkt, weil sie keinen Platz hat, rupturiert und diese Gelenksflüssigkeit ergießt sich dann nach unten und wir sehen hier diese massive Lymphödem entlang der medialen Kante bis zum Sprunggelenk. Also das hier ist eine rupturierte Bäckerzyste und das kann man innerhalb ein paar Minuten sehr gut darstellen. Ein anderer Patient, ähnliche Symptomatik, allerdings sehr schmerzhafte mediale Gastrocnemius-Pathologie mit einem deutlichen subkutanen Lymphödem in diesem Bereich. Aber der große Prozess ist eigentlich im Gastrocnemius medialis. Warum? Die Pathologie ist hier. Was meinen Sie, was Sie da differenzialdiagnostisch erkennen können? Ein Patient, ein junger Patient mit relativ junger, also besser zu mir. Was würden Sie tippen? Mit einer Schwellung des Muskels nach einem grippalen Effekt. Circa 5% der Patienten bekommen eine sogenannte fokale Myositis. Hier sehen wir dieses typische Bild im Ultraschall, eine sogenannte Wabenstruktur. Es kommt zu einer extrazellulären Flüssigkeitsansammlung in den Perimysium hinein. Sehr, sehr schmerzhaft und relativ viel flüssigkeitsproduzierend. Es ist eine Entzündung einer fokalen Muskelanteiles und wir sehen hier auch im MR dieser hyperintense Anteil und hier diese Flüssigkeitsansammlung, die dann entlang der Faszie hinausgeht, im Sinne einer sogenannten viralen Myositis oder Focal Myositis im Jargon. Ähnlich gelagerte Pathologie, allerdings in einem anderen Logenbereich. Wir sehen das hier. Wiederum, die Frage war Muskelriss. Wir sehen hier allerdings einen normalen Gastrocnemius, eine massive Schwellung und eine massive Schmerz. Der Patient konnte nicht mehr auftreten. Und wir sehen hier diese spindelförmige Flüssigkeitsansammlung, was als lokales Lymphödem interpretiert wurde. Nur die Pathologie, die Schmerzhaftigkeit ist sicherlich dadurch entstanden, dass diese Verdickung hier den Muskel eindellt. Nur ein normales lokales Lymphödem macht keine Muskeleindellung. Das heißt, es muss ein anderer Prozess sein. Und das hier war dann eine sogenannte fokale Faszitis. Wenn wir nämlich das Ganze anschauen, in welcher Loge das Ganze sich befindet, ist genau im Bereich der Faszienloge der Muskulatur, das ist eine Differentialdiagnose der Fokalmyositis, extrem schmerzhaft, dauert 2 Wochen und verschwindet dann von selber. Hier ein Beispiel einer Patientin mit einer massiven Schwellung des gesamten Beines. Wir sehen hier der ganze Oberschenkel, massive Schwellung bis hinunter, also das sind ca. 35 cm, aber das Ganze ist auch bis zum Unterschenkel hinuntergereicht. Wurde dann auf Venenproblematik therapiert, aber die Sonographie hat uns eigentlich einen komplett anderen Befund gezeigt. Und wenn wir jetzt, das ist die Vena femoralis, das ist normal weit und normal schön, und das ist die Arterie femoralis communis. Und wenn wir hier diese Struktur anschauen, dann sehen wir, dass hier um die Arterie herum ein Lymphödem vorhanden ist. Und wir haben dann sofort eine MR machen lassen. Wir sehen auch hier dieses massive Lymphödem im gesamten Oberschenkel, das bis hinuntergegangen ist am Unterschenkel. Und wenn wir uns dieses MR anschauen, das geht ein bisschen zu schnell, also gehen wir zurück. Da sehen wir, wenn wir uns die Gefäßloge anschauen, wenn wir uns die Arterie anschauen, also schauen wir uns nochmal die Arterie an. Da sehen wir um die linke Arterie femorale superficialis einen Halosaum. Und dieser Halosaum ist das typische Bild einer Arteritis femoralis. Und wir wissen, dass eine Arteritis temporalis gleichzeitig eine Lymphproblematik darstellt und deswegen hatte diese Patientin diesen massiven Lymphstau. Sie wurde dann mit Cortison hochdosiert therapiert, hat wenig Erfolg gebracht. Wir haben ja dann um die Arterie herum lokal Cortison infiltriert und das hat ihr dann eigentlich relativ gut getan. Und nach circa 6 Wochen hat sich das Ganze erholt. Ob das jetzt das Cortison lokal war oder der normale Prozess der Heilung, das können wir natürlich nicht nachvollziehen. Aber das ist natürlich eine seltene Ursache eines massiven Lymphödems am Unterschenkel. Lymphödeme, die keine Lymphödeme sind, eine massive Schwellung in der Leiste, ist so eine bizarr konfigurierte Struktur in der Subcutis. Es sind so Ausläufer in allen Schichten der Subcutis und auch in die Muskulatur hinein. Das war eine leukämische Infiltration der Leiste bei einer Patientin mit einer Leukämie in Remission. Ganz was Seltenes, und das ist vor allem für die ganz wichtig für die Diabetes-Differentialdiagnose, eine massive Schwellung des Oberschenkels. Kein typisches Lymphödem, wir sehen nicht diese typische Wabenstruktur, sondern wir sehen eigentlich echoarme Areale innerhalb des normalen Fettgewebes. Das sind lokale Fettnekrosen bei einer Diabetespatientin mit einer sogenannten Kalziphylaxie. Die Kalziphylaxie ist eine Mikroischämie des Fettgewebes. Das, wenn, ganz interessant, wenn es bis zum Nabel reicht, läuft es gut ab. Wenn es oberhalb des Nabels reift, dann versterben die Patienten. Und diese Patientin ist dann leider verstorben. Hier ein Beispiel, wo vielleicht der hochauflösende Ultraschall hingeht, also als Hinweis, das ist 1 cm. Ja, das ist eine 18 MHz Sonde, also nur eine Sonde, die wir normalerweise verwenden, um kleine oberflächliche Nerven darzustellen. Dieser Patient hat einen massiven Schmerz an der Innenseite des Oberarms mit Frage Thrombophlebitis. Und wir haben allerdings keine venöse Struktur gefunden. Wir sehen aber diesen echoreichen Areal in diesem Bereich und diese tubuläre Struktur. Und das zu keiner Vene hineingeführt hat und wir haben das dann auch biopsiert. Das war dann eine akute Lymphangitis. Also wir können, hoffen wir, in der Zukunft auch kleine Lymphgefäße, die akut anschwellen, darstellen. Inwieweit es jetzt eine Relevanz hat für die Therapie, ist hingestellt. Aber die Bildgebung kann kleinste Strukturen von 1 bis 2 mm darstellen und das könnten zum Beispiel Lymphgefäße oder verstopfte oder entzündete Lymphgefäße sein. Das glaube ich, hören wir ein bisschen später. Natürlich, die venöse Problematik ist ein großes Thema im Lymphödem und wir können mit dem Ultraschall, mit der farbkodierten Ultraschall, relativ schnell die Pathologien darstellen. Hier ein Beispiel einer Vena femoralis mit einem chronischen postthrombotischen Syndrom. Wir sehen hier diese fetzenartigen Restthrombosen. Man kann relativ schnell den Reflux bzw. die Insuffizienz der Klappen darstellen. Hier ein Beispiel in einer akuten Thrombose in einer Gastrocnemusvene. Also diese Dinge sind mittlerweile fast state of the art. Also man braucht sicherlich keine Flebografie mehr, um eine Beinvenenthrombose bzw. posttrombotisches Syndrom abzuklären. Das ist sicherlich die Domäne mittlerweile des Ultraschalls. Hier ein Beispiel einer Problematik, die manchmal übersehen wird, dass das tiefe mit dem oberflächlichen Beinwehrsystem doch in Verbindung ist und das zum Großen sich nicht nur in der Tiefe befinden, sondern hier sind wir in einem tiefen Beinwehrsystem von der Poplitea. Wir gehen die Tibialis hinunter, über die Gastrocnemius-Vene kommt zu einer Verbindung nach oben. Wir sehen, dass eine Thrombose sich nicht nur in der Poplitea befindet, sondern auch in der Saphena parva, als Ausdruck, dass die Thrombose sich vom tiefen in das oberflächliche Beinvenensystem ausdehnt. Und das sind natürlich ganz wichtige Befundungen, die wir brauchen in der Abklärung eines dicken Beines und eines schmerzhaften Beines. Sehr selten sehen Sie sowas, ein dickes Bein für Monate. Wir sehen hier die Vena femoralis und hier eine große Tumorformation von ca. 2 cm, die in die Vena femoralis hineinwächst. Also das sind Dinge, da braucht man keine großen Bildgebungen, sondern es ist der Ultraschall sicher die Methode der Wahl, um so eine Pathologie relativ schnell darzustellen. Gut, zusammenfassend, die Bildgebung ist, glaube ich, ein Teil in der Abklärung des Lymphödems. Wir können sehr schnell mit der Sonographie, das würde ich als Workhorse nennen, das Ausmaß eines Lymphödems, aber vor allem die Ursache, vor allem im sekundären Lymphödem darstellen. Wenn wir weitergehen wollen und die Frage stellen, wie schaut es mit Lymphgefäßen aus, dann ist sicherlich das MRT bzw. MR-Lymphographie die Methode der Wahl. Danke.